Herzlich willkommen zu Mobilfunk.
Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge des Mobilfunk-Podcasts. Heute haben wir eine größere Runde als sonst. Wir haben einen neuen Gast bei uns, das ist der Jonas. Hi Jonas, schön, dass du dich so spontan, ich habe dich buchstäblich vor 10 Minuten in dem Büro gefragt, ob du Lust hast dabei zu sein, weil ich gehört habe, dass du von dem Thema Ahnung hast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, danke auch für die Einladung.
Gerne, gerne. Bin sehr gespannt. Wir sind heute zu fünft. Wir haben auch wieder dabei den Dennis.
Das ist richtig. Einen schönen guten Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr uns gerade hört. Du stellst Jonas gleich nochmal ganz kurz vor, was er bei uns macht. Oder kommt das in der nächsten Runde? Ich würde es empfehlen.
Du würdest es empfehlen? Na gut, wenn du meinst. Jonas, vielleicht stellst du dich einfach kurz vor. Du bist jetzt seit Anfang der Woche bei uns, machst dein duales Studium und den Berufspart davon machst du bei uns.
Genau, ja, also ich führe hier bei Lotto mein duales Studium durch in Informatik. Ich bin dort bei der Hochschule Darmstadt und ja, ich bin dann hier immer semesterweise bei Lotto und führe hier meine Praxisphase durch.
Cool. Genau, aber bist du ja auf jeden Fall schon auch erfahrener Entwickler, ne? Haben wir uns ja jetzt auch viel drüber unterhalten. Du bist auch gerade noch an einem Open-Source-Projekt dran, bei dem du auch mitarbeitest, ne?
Genau.
Welches Open-Source-Projekt war das nochmal, an dem du gerade arbeitest?
Ja, also ich arbeite am GT-Projekt mit. Das ist eine Git-Plattform, ähnlich wie GitHub. Ja, also wir bieten halt dort die Möglichkeit an, auf einem eigenen Server eine GitHub-ähnliche Plattform zu hosten. Genau, und da bin ich Maintainer und arbeite dort mit.
Darfst du dann überhaupt bei uns arbeiten, wenn wir GitHub nutzen? Oder wurde es dann nicht verboten, von deinem Open-Source-Projekt bei uns zu arbeiten? Oder unterwanderst du uns, um uns das am Ende schmackhaft zu machen?
Ich hab vor, euch zu unterwandern, wenn wir auf GT umsteigen, aber... Okay.
Damit wir schon mal geklärt haben, nach drei Tagen.
Ja, GT wird ja auch aktuell noch auf GitHub entwickelt.
Also, selbst noch abtrünnig.
Genau. Und die Stimme, die gerade diese interessante Unterhaltung mit Jonas geführt hat, ist der Fabi, den treue Zuhörer natürlich schon erkannt haben, den wir trotzdem auch kurz vorstellen. Hi Fabi.
Hi, du, ja genau.
Schön, dass du offensichtlich auch hier dabei bist.
Und nächstes Mal halte ich mich zurück, bevor du mich vorgestellt hast.
Alles gut. ja, und zu guter Letzt ist Carol heute auch wieder dabei.
Hallo. Ich freue mich, wieder da zu sein.
Ja, wir freuen uns auch.
Falls es Verzögerungen bei Antworten gibt, muss man sagen, wir sind natürlich 5 Leute, waren darauf aber nicht ausgerichtet und haben nur 4 Mikrofone da.
Korrekt.
Das heißt, manchmal können die Antworten etwas verzögert sein, wenn wir die Mikros durch den Raum werfen müssen.
Ich wette, das hätte niemand gemerkt, wenn du es nicht drauf angesprochen hättest.
Wir sind ja sehr transparent.
Ja.
Schneiden die auch nichts raus.
Nein. Gar nichts.
Gar nichts.
Ja, dann haben wir schon gesagt, was das Thema ist? Nein.
Nee.
Haben wir nicht. Das Thema heute ist Continuous Integration. Und da das ein Thema ist, von dem ich extrem wenig Ahnung habe, noch weniger als sonst, würde ich vorschlagen, dass wer auch immer sich dazu von euch berufen fühlt, vielleicht ganz kurz erklärt, was es damit auf sich hat und warum das ein Thema ist, über das man sich mal unterhalten sollte.
Ach, soll ich anfangen? Okay.
Warum nicht?
Also Continuous Integration, so generell gesehen, ist eine Softwareentwicklungspraxis, wo man versichert, dass alle Module, alle Komponenten des Systems miteinander gut spielen können, beziehungsweise. Und da gibt es mehrere Schritte drin. Da gibt's, man kann den Projekt natürlich kompilieren lassen, testen lassen, bestimmte Qualitätsmetriken erstellen lassen und sammeln und so. Aber die Hauptprinzip ist genau das, dass das System zusammen funktioniert und passt, die Teilen passen gut zusammen.
Ich glaube, gerade der Punkt Continuous ist halt der wichtige Punkt auch bei Continuous Integration, dass halt etwas kontinuierlich passiert und das ist eigentlich das Bauen meines Artefakts sowie der größte wichtige Teil auch das Testen meines Codes, dann, dass die Tests einfach automatisch durchgeführt werden an bestimmten vorher definierten Schritten, so, weil ich meine, der faule Entwickler entwickelt gerne und führt seine Tests sehr, sehr ungern aus. Von daher passiert das natürlich, wenn ich kein Continuous Integration habe, relativ selten. Naja, der Gute macht es vielleicht auch öfter, wer weiß. aber von daher will man einfach kontinuierlich den Stand seiner Software kennen und halt nicht am Ende irgendwie ewig langen Feature-Entwickler am Ende merken, oh, hier, die Tests funktionieren ja gar nicht, beim Bauen funktionieren auch noch Dinge schief oder ich beispielsweise irgendeine Abhängigkeit bei mir integriert, die ich aber nicht richtig eingecheckt habe. Das heißt, bei mir baut alles super, aber sobald ich dann irgendwie meinen Pull-Request erzeuge und irgendwie die anderen wollen das ausführen, funktioniert irgendwas nicht und wenn ich halt durchgehend einen Continuous Integration Server habe, auf dem das ja ausgeführt wird, sehe ich halt durchgehend den Stand meiner Applikation, den Teststand meiner Applikation und kann mir sicher sein, dass das Feature, das ich gerade entwickle, auch am Ende keine Probleme macht, wenn ich das zurück in den aktuellen Stand mergen möchte.
Ja, Continuous Integration, ich kürze es jetzt mal mit CI ab, bietet ja auch andere Funktionen und Möglichkeiten noch. Also es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass man Artefakte dann auch deployen kann. Also man kann zum Beispiel jetzt die Artefakte, die man für seine Software gebaut hat, auch direkt dann ausliefern, zum Beispiel auf einen Download-Server oder, wenn das möglich ist, in einen App-Store. Aber man kann auch ganz unterschiedliche Tasks damit machen. Also ich habe das zum Beispiel in der Vergangenheit dazu genutzt, um Übersetzungen zu synchronisieren mit unserem Übersetzungsdienst, sodass dann immer die Übersetzungen auf dem neuesten Stand sind, wenn diese Continuous Integration ausgeführt wird.
Genau, also im Endeffekt, also man kann ganz viele Dinge dort integrieren, halt zum Bilden des Artefakts kann man natürlich Schritte definieren, die dieser Continuous Integration Server ausführen soll, und es kann natürlich über die rudimentäre Implementierung, was einfach nur Tests sind und das Bauen des Artefaktes, noch viele weitere Dinge sein, aber jetzt zum Beispiel das in den App Store bringen, das wäre dann schon ein Schritt weiter, das wäre dann ja Continuous Delivery sozusagen, also bietet sich natürlich an, die komplette Pipeline dann zu machen, auch bis hin dann zum Endkunden oder wem auch immer auszuliefern. Genau, aber das rudimentäre CI, Continuous Integration, geht eigentlich erstmal um das Bauen und sozusagen das Bauen des Artefakts, das Testen und alles drumherum.
Was würdest du sagen, Fabi, ist das Minimum, was man machen muss, um von Continuous Integration sprechen zu können? Also was ist so das Kleinste, was ich in dem Bereich machen kann?
Das Kleinste, ich würde sagen, grundsätzlich, also wenn wir wirklich nur von dem, was der Continuous Integration Server macht, würde ich sagen, das Bauen des Artefakts und das automatisierte Ausführen der Tests. Das ist eigentlich das Minimum-Setup, würde ich sagen.
Ich würde aber noch weniger machen. Ich bin der faule Entwickler. Ich würde sagen, wenn es schon baut,
stimmt.
Dann ist es schon, wenn ein Artefakt erstellt, dann ist es schon.
Ich hätte eher gesagt, oder wenn es.
Ja, es soll ja auch Projekte geben, wo es gar keine Tests gibt. Da ist es dann natürlich schwierig, Tests auszuführen, wenn die noch gar nicht geschrieben worden sind. Also das Artefakt zu bauen oder generell das Produkt zu bauen, ist schon mal ein Anfang, würde ich sagen.
Ja, ist definitiv ein Anfang, ja. Ist die Frage aber, würde ein Projekt, was noch keinen einzigen Test geschrieben hat, vorher Continuous Integration aufsetzen? Ich weiß nicht, der organische Schritt wäre nicht erstmal Tests, obwohl eigentlich gibt es auch genug Gründe dafür, einfach um die Arbeit, die ja auch ich als Entwickler dann ganz einfach habe und immer das Bauen der Artefakte, oder oftmals ist ja auch die Problematik, dass je nachdem, wie das Projektsetup ist, manchmal Bauen vollkommen gehortet ist bei irgendeiner Person und die irgendwie weiß, wie es funktioniert. Und wenn man das natürlich auf einem Application-Server hat und da genau definiert hat, was muss getan werden, damit mein Artefakt gebaut wird, habe ich halt nicht mehr das Problem, dass wenn einer im Urlaub ist und der Einzige ist, der weiß, wie eigentlich das Bauen des Artefakts funktioniert. Ja, damit habe ich sozusagen einfach das ganze Wissen um das Bauen halt auch in Code gegossen oder in Konfiguration gegossen.
Es ist mir gerade ein gutes Beispiel eingefallen, wo man Continuous Integration ohne Test nutzen kann und es sich trotzdem lohnen kann. Und zwar, wir haben bei unserem Android-Projekt viele Flavors. Und wenn man typischerweise arbeitet mit einem Flavor aktiv und dann andere bleiben irgendwie im Hintergrund aktiviert, und wenn man refaktoriert, dann nimmt Android Studio diese der aktivierten Dateien nicht in Betracht und die werden dann nicht refaktoriert. Und wenn man lokal nicht alle Build-Flavors kompiliert und erstellt, dann hat man Projekte, die nicht immer, ein Projekt, das nicht immer baut. Und wir hatten tatsächlich Probleme damit und wir hatten ja unser Konfigurationsserver konfiguriert, ohne Test erstmal laufen lassen und er hat tatsächlich Bugs gefunden. Also das war ziemlich cool.
Das heißt so, insgesamt sind das so zwei Benefits tatsächlich, die man da rausbekommt. Das eine ist, man spart sich irgendwie manuelle Arbeit und das andere ist, das gibt einem dadurch auch eine gewisse Sicherheit. Kann man das so sagen? Das sind so die zwei großen Vorteile, die man letztlich davon hat.
Genau, Sicherheit ja dann auf jeden Fall mehrstufig, also wenn die Tests automatisiert durchgeführt werden, dann auf jeden Fall mehr Sicherheit als ohne Tests, aber auch schon, wenn ich weiß, mein CI-Server kümmert sich ums Bauen, ich muss mir keine Gedanken mehr darum machen und wählt das richtige Flavor aus oder wie auch immer, ja, gibt es ja auch Sicherheit.
Ja, okay.
Und generell auch Zeitersparnis, weil auch teilweise, keine Ahnung, wenn man auch gerade ein Projekt davor, wo ich war, auch gerade die iOS-App zu bauen, hat am Ende auch durchaus eine gewisse Zeit lang gedauert. Und wenn man einfach wusste, okay, ich kann auf den CI-Server per Klick einfach sagen, hier, bau mal und deploy mal, dann muss natürlich auch ich als Entwickler mich nicht damit beschäftigen, es zu bauen und möglicherweise nochmal 2-3 Kaffee zu viel zu trinken, weil ich während den Bildzeiten nichts anderes tun kann.
Ja, und die Bildzeiten sind meistens auf dem CI-Server auch schneller als auf dem Laptop, wo man zum Beispiel entwickelt, weil zum Beispiel ein CI-Server kann ja auch wesentlich größere Hardware haben als jetzt zum Beispiel ein MacBook oder so.
Wenn ihr jetzt die ganze Zeit von Servern spricht, impliziert das, dass das irgendwo in der Cloud liegt oder macht man das auch teilweise lokal irgendwie bei sich?
Ja, also es gibt verschiedene Ansätze. Also es gibt Tools, die kann man sowohl lokal als auf einem Server ausführen. Es gibt Tools, die werden von Anbietern direkt angeboten, also quasi eine Cloud-Solution. Und es gibt Tools, die kannst du auf deinem eigenen Server aufsetzen. Genau, das übergreift die ganze Spanne. Es gibt recht viele Tools. Die haben auch alle verschiedene Anwendungsfälle.
Ja, ich glaube, es kommt darauf ganz einfach auf deine Anforderungen an. Also bei dem Projekt davor war es wirklich so, dass wir unseren eigenen Mac Minis einmal lokal liegen hatten und ein paar im Datencenter, aber es war ein bisschen regulatorische Anforderung, weshalb wir das eben nicht in der Cloud bauen durften. Und ansonsten natürlich auch einfach, glaube ich, eine preisliche Frage, je nachdem, was für ein Tool man einsetzt, ob es jetzt Open Source ist oder ob es irgendeine gehostete Variante ist. Je nachdem, was da vielleicht auch Kostenfaktor kann da auch ein Treiber sein. Aber ich glaube, es gibt jetzt keinen rein technischen Grund, warum man sagen würde, eigens gehostet oder Cloud ist die richtige Variante. Kommt wie so oft auf die Anforderungen an, aber ist beides möglich.
Ja, es gibt auch Anwendungsfälle, wo man vielleicht manche Sachen gleichzeitig nutzen möchte, zum Beispiel lokales und selbst gehostetes beziehungsweise Cloud-Sachen. Wenn man jetzt zum Beispiel die CI-Schritte schon mal lokal ausführen möchte, um zu schauen, ob auch alles in Ordnung ist, vielleicht als Ersatz, um die Unit-Tests automatisch auf seinem Rechner ausführen zu lassen. Das hat dann natürlich den Vorteil, dass, wenn das ein gutes Tool ist, dass das dann natürlich unabhängig von der von dem Rechner auf deinem Rechner ausgeführt wird. Also ist jetzt nicht abhängig von.
Dein Beispiel wäre, dass du den CI-Server auf deinem Rechner ausführen würdest und nicht genau, auf einem lokal gehosteten Server.
Genau, und erst wenn du dann quasi bei dir lokal dann das überprüft hast, kannst du es dann
pushen. Aber warum würdest du es lokal überprüfen, nicht einfach auf dem Server einen weiteren Bildjob oder sowas definieren, wo du...
Ja, weil ich dann zum Beispiel sagen kann, ich möchte nur folgenden Schritt in meiner Pipeline ausführen und vielleicht auch, weil ich diesen Schritt gar nicht wirklich lokal anders ausführen kann, weil er irgendwelche Abhängigkeiten benötigt, die im Bildprozess spezifiziert sind. Natürlich kann man es direkt pushen, aber das hat dann wahrscheinlich das dauert dann wahrscheinlich ein bisschen, bis der CI-Server es gebaut hat, je nachdem, wie groß deine Pipeline ist. Wenn du jetzt nur diesen einen speziellen Schritt testen möchtest, ob du da zum Beispiel ein Problem gefixt hast, dann hat das natürlich Vorteile für deinen Workflow, weil du dann nicht warten musst, bis alle Schritte durchgelaufen sind.
Klar, das ist auf jeden Fall gut, wenn du halt dann sozusagen, das würde ja voraussetzen, dass du das CI-Tool, was du hast, halt im Endeffekt lokal auf deinem Environment überhaupt so einfach aufsetzbar ist. Ne? Ich meine, dann ist es wahrscheinlich auch gut, wenn du da irgendwie einen Docker-basiertes, ja auch, glaube ich, was mit dem du gearbeitet hast, ein Docker-basiertes CI-System hast, was du leicht auf deinem Computer hochfahren kannst. Wir zum Beispiel haben damals Team City eingesetzt und da ist natürlich die Konfiguration, damit du das einfach nutzen kannst, war damals, ich glaube, als wir es angefangen hatten, hatten wir auf jeden Fall noch keinen Docker-Container, den du einfach hochfahren konntest. Das heißt, einfach nur es mal lokal hochzufahren, um irgendeinen Schritt zu testen, war da schon schwierig oder eher nicht sinnvoll möglich in einem sinnvollen Aufwand.
Wenn Fabi von wir damals redet, dann meint er nicht die Lotum.
Genau.
Und nicht unser Team, mit dem wir jetzt hier sitzen, sondern seinen vorigen Arbeitgeber.
Genau. Schön, dass du das nochmal klargestellt hast.
Ja. 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 Was sind denn so die Erfahrungen, die ihr mit den verschiedenen Tools gemacht habt? Also unterscheiden die, ihr habt jetzt schon über ein paar Unterschiede gesprochen, aber gibt es irgendwie besonders wichtige Dinge oder Dinge, durch die sich besonders stark unterscheiden, wo ihr irgendwie sagen würdet, das eine ist besonders gut geeignet für den einen Anwendungsfall oder?
Ja, also es gibt eine ganze große Anzahl an Tools, die zur Verfügung stehen. Also es gibt zum Beispiel Drone.io, das ist jetzt zum Beispiel eine Docker-basierte Lösung, die ist recht neu. Und es gibt halt schon alteingesessene Tools wie Jenkins oder sowas wie Travis, was jetzt zum Beispiel eine Hosted Solution ist. Die haben halt alle verschiedene Anwendungszwecke und haben unterschiedliche Konzepte, also Drone zum Beispiel, auf das ich jetzt eingehen möchte. Ist wie gesagt Docker-basiert. Das heißt, jeder Schritt in deiner Pipeline ist ein eigener Docker-Container. Das bringt sehr viel Flexibilität mit sich. Zusätzlich hat das auch noch den Vorteil, dass es eine CLI-Anwendung für deinen lokalen Rechner gibt. Das heißt, du kannst dir dann per Command-Line einfach Schritte aus deiner Pipeline ausführen. Da ist wieder Docker ein Vorteil, weil Docker braucht jetzt nicht irgendein Build-Environment, um diesen Schritt auszuführen, sondern es wird ja quasi durch Docker automatisch aufgesetzt. Auch die Erweiterung bei Drone, viele CIs können erweitert werden durch Plugins. Bei Drone kann man das per Docker-Container erweitern. Die klassischen CI-Tools laufen meistens auf dem Rechner, wo sie ausgeführt werden und führen dann halt Programme, die auf dem Rechner sind, aus. Also so ist es, glaube ich, bei Jenkins.
Wie ist denn bei Drone.io jetzt beispielsweise, hast du Erfahrung damit für iOS-Automatisierung? Also hast du da, weil ich habe jetzt gar keine Erfahrung, wie das ist, da brauchst du ja schon Xcode für, um das Artefakt zu bauen.
Ja.
Was da mit den Docker-Environments auf sich hat.
Ja, das ist ein schwieriges Thema mit iOS. Generell im CI-Bereich ist iOS ein schwieriges Thema, da man ja macOS benötigt leider.
Genau.
Das ist halt bei Docker sehr, sehr schwierig, weil bei Docker gibt es keine nativen macOS-Images. Das heißt, man muss immer auf ein Linux- oder Windows-Environment die Schritte ausführen. Es gibt natürlich so technische Krücken, also man kann jetzt über SSH oder andere Protokolle kann man dann zum Beispiel auf einem Remote Mac dann die Befehle ausführen. Das ist aber keine gute Lösung. Für iOS, wie gesagt, ist das jetzt wahrscheinlich nicht der optimale Anwendungsfall.
Ja, weil das wäre schon mal zumindest ein genauer Abgrenzungspunkt, ne? Weil auch gerade so mit dem TeamCity-Ansatz, da haben wir auch damals Mac-Server genutzt, also einfach was haben wir eigentlich damals genug? Zu Mac Minis, glaube ich, die wir da im Endeffekt hingestellt haben, haben halt alles darauf gebaut, weil du alles andere konntest halt auf dem Mac bauen, aber eben iOS nur ausschließlich darauf. Von daher, das ist, glaube ich, denke ich, ein Anwendungsfall. Was will ich denn überhaupt bauen, was man sich anschauen muss? Und da ist halt iOS schon immer mal so ein bisschen extra Steckenpferd.
Ja. Ganz kurz nur eine Nachfrage. Könnt ihr mir in zwei Sätzen ganz kurz erklären, was es mit Docker auf sich hat? Ich habe das zwar schon mal gehört, aber ich kann mir nicht so genau was darunter vorstellen.
Ich glaube, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, ist eigentlich, kann man Docker mit einer virtuellen Maschine vergleichen, also im Endeffekt ein geschlossenes Environment, wo nur die Artefakte, die in diesem Container definiert sind, laufen. Bei einer virtuellen Maschine ist der Unterschied, man hat da noch das Betriebssystem mit drauf und im Endeffekt kannst du dir vorstellen, wenn man wirklich ganz grob spricht, ist Docker wie eine virtuelle Maschine, nur ohne das Betriebssystem. Das heißt, viel kleiner und leichtgewichtiger. Ich kann das super leicht hochfahren. Ich definiere in einem Docker-File, was das Basis-Image sein soll und das ist halt immer für meinen Anwendungsfall spezifisch. Wenn ich eine Node-Applikation habe, habe ich eine Node-Base-Image. Wenn ich eine MySQL-Datenbank haben will, nehme ich einfach eine MySQL-Image und ich kann selbst solche Images schreiben und das Gute daran ist, wofür man Docker nutzt, ist, dass im Endeffekt ich dieses Docker-Image sowohl auf meiner lokalen Entwicklungsumgebung als auch auf meinem Produktionsinstanz, auf meiner Entwicklungsinstanz einfach dieses Image hochfahren kann. Ich weiß immer, das ist genau das gleiche Setup im Vergleich zu, wenn ich jetzt entwickle auf meinem Mac, muss ich erstmal alle Abhängigkeiten installieren, bringe das später auf eine Amazon EC2-Instanz, wo nochmal die Konfiguration anders ist und habe vielleicht Probleme dadurch, dass einfach die Konfiguration der Host-Systeme unterschiedlich ist.
Alles klar, verstehe. Okay.
Aber grob gesagt wie eine virtuelle Maschine ohne Betriebssystem.
Aber du wolltest gerade was anderes sagen davor.
Ja, habe ich jetzt vergessen.
Ja, das tut mir leid.
Aber ich wollte was anderes sagen.
Ja, sehr gut, Dennis.
Ja. Gerade nochmal zum Thema iOS. Vielleicht kann ich ganz kurz was über das Tool BuddyBuild sagen. Das haben wir nämlich relativ lange hier eingesetzt, um iOS-Apps und auch damals Android-Apps automatisiert zu bilden. Das war nämlich eine ziemlich coole Lösung, die halt praktisch das Ganze irgendwie, also war komplett gehostet und die sehr einfach gemacht hat für den Anwender. Das heißt, man musste sich nicht viel mit Continuous Integration irgendwie mit dem ganzen Thema auskennen, sondern das Einzige, was man eigentlich gemacht hat, ist, dem Tool Zugriff zu seinem Git Repository zu geben. Und das hat sich dann automatisch eingeklinkt und jedes Mal, wenn man gepusht hat, wurden automatisch alle Apps, die man konfiguriert hat, wurden dann automatisiert gebildet und konnten eben auch dann zu Apple hochgeladen werden. Das heißt, automatisiert konnte man eine Testflight-Version bereitstellen. Wenn man dann später wollte, konnte man sie dann fürs Review freigeben. Und war insgesamt eine sehr, sehr angenehme Lösung.
Die jetzt für Android leider nicht mehr bereitstellt, wenn ich
meinen Streit vorhin richtig mitbekomme. Genau, BuddyBuild war nämlich so gut, das ist immer so ein Zeichen, dass dieses irgendwann, dass die großen Angst haben, dass es von Apple gekauft wurde.
Ja.
Bis jetzt ist es nicht so, Also genau, Android wurde dann irgendwann abgeschafft, ist jetzt nicht mehr, gar nicht mehr verfügbar. Für iOS kann man es gerade noch machen. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, soll es auch irgendwann, glaube ich, für iOS abgeschaltet werden. Mit der Hoffnung, dass das dann halt integriert wird in die Toolchain von Apple. Ah, also dass es praktisch von Xcode aus und so weiter geht. Also das ist eigentlich der mittelfristige Plan, den sie damit haben, um das komplett bei sich eben
Witzig wäre aber, wenn sie es auch einfach nur abschalten würden. Den Konkurrenten gekauft und abgeschaltet. Fände ich auch einen ganz guten Move. Auf jeden
Fall. Hat sich viele Freunde gemacht.
Apple mag keine Continuous Integration. Das soll bitte alles manuell gemacht werden.
Genau. Damit auch jeder
zu viele Apps im App Store.
Oder MacBook.
Ja. So verkauft man schnellere MacBooks mit schnelleren Prozessoren.
Genau.
aber ich kann bei Buddybuild kann ich nur iOS und Android-Anwendungen bauen. Ich kann da jetzt nicht zum Beispiel das Backend, was ich in Kotlin oder so geschrieben habe, dort dann bauen lassen.
Genau, das explizit für den Fall eben, dass man Mobile-Apps am Ende als Produkte da praktisch rausbekommt. Das Einzige, was noch darüber hinaus praktisch als Möglichkeit war, du hattest jederzeit Zugriff auf die Maschine. Das heißt, es sind ja auch Mac-Environments dann zwangsweise gewesen, auf denen das lief. Und du konntest praktisch zu jedem Zeitpunkt dich da reinklinken und irgendwas auf der Maschine aufführen. Also halt noch irgendwelche anderen Bildprozesse starten oder auf irgendwelche anderen Dienste zugreifen oder so. Aber genau.
Ja, das, ich denke auch, das ist ein großer Unterschied zwischen den einzelnen CIs. Wie werden die Pipelines, also zur Erklärung, eine Pipeline sind die Schritte, die gemacht werden sollen in dem Verfahren, also zum Beispiel testen oder bauen. Wie werden die Pipelines definiert? Also ich glaube, bei Buddybuild ist es so, dass man da so ein Webinterface hat, wo man sich das dann zusammenklicken kann. Bei Drone oder Travis ist es zum Beispiel so, dass man eine Konfigurationsdatei direkt in der Git-Repository hat, wo dann halt die einzelnen Build-Steps alle drin konfiguriert sind, in einer YML-Datei. Das ist auch oder bei Jenkins
ist es so, dass bei Drone.io hast du wirklich in Anführungsstrichen dann nur das Konfigurationsfile. Du hast da, wie werden Reportings bei Drone.io und sowas gemacht? Also hast du einen CI-Server, auf dem du dann ein Webinterface hast, wo du auch nochmal Bildstati und sowas sehen kannst? Oder?
Ja, also du hast das Webinterface, das ist gegliedert in den Server und in sogenannte Agents. Das Webinterface ist sehr simpel aufgebaut. Du hast quasi nur die Möglichkeit, dich mit deinem GitHub oder GT oder GitLab-Account anzumelden.
Kurze Werbung.
und wenn du dich dann angemeldet hast, kannst du quasi auswählen, welche Repositories du aktivieren möchtest. Das heißt, du legst dann einfach einen Schieberegler für Backend 1 um und das wird ab dann gebaut. Und du kannst auch noch angeben, auf welche Events die CI lauschen soll. Also zum Beispiel, ob die Pipeline ausgeführt werden soll, wenn eine Pull-Request gestartet wird, wenn ein Push zu einer Branch gemacht wird oder wenn zum Beispiel ein Tag erstellt wird. Das kannst du dort angeben. Und du kannst sogenannte Secrets verwalten, also Zugangsdaten zum Beispiel. Die möchtest du ja wahrscheinlich ungern in einer öffentlichen Repository stehen haben. Deswegen kannst du es da über das Webinterface oder das Command-Line-Tool kannst du dann deine Secrets da hinzufügen. Okay. Was dir halt angezeigt wird, die werden die einzelnen Schritte in Echtzeit angezeigt. Du siehst auch die Logs davon und du hast dann, das ist quasi eine Auflistung der einzelnen Build-Steps und Build-Steps, die funktioniert haben, werden dann halt grün markiert, die anderen rot.
Okay, also du hast da schon die Aus- und sowas hast du, aber das heißt, die Pipeline definierst du aber wirklich komplett in dem Konfigurationsfile. Du hast da keine GUI-gestützte Pipeline-Definition oder so.
Nein.
Was ja schon auch nochmal ein Punkt ist, auch wieder, weil wir ja bei Vergleich von verschiedenen Tools waren, dass das auch nochmal ein Punkt ist, also gerade so TeamCity oder ähnliche, da sind ja die Schritte der Pipeline, kann man wirklich auch per GUI definieren. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Frage, gerade von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, wer ist denn derjenige, der diesen Continuous Integration Server pflegt? Also sind es wirklich die Entwickler selbst, die wirklich diese Pipelines schreiben, oder gibt es vielleicht auch noch so, sag ich mal, einen DevOps-Team, das sich darum kümmert, die CI-Server aufzusetzen? Da ist natürlich die Variante, ein grafisches Interface zu haben, wo ich Schritte definieren kann und die Skripte dort direkt schreiben kann, natürlich auch ein Punkt, den ich dann einfach abwägen muss. Ne? Also das ist auch nochmal ein guter Punkt, dass der Jonas das da gerade nochmal rausgearbeitet hat. Aber ich finde, du hast ja gerade auch nochmal genannt, Jonas, mit, dass es im Endeffekt verschiedene Einstiegspunkte gibt, wann meine Pipelines und sowas laufen. Ich glaube, wir können nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen, gerade nochmal diese Punkte, was man denn eigentlich alles konfigurieren kann und was man für Möglichkeiten hat in so einem Continuous Integration System, dass wir das vielleicht nochmal aufnehmen. Weil ich meine, das, was wir vorhin gar nicht gesagt hatten, ist, wie weiß denn der Continuous Integration Server überhaupt, dass er etwas bauen soll? Da gibt es ja diese zwei Komponenten. Also einmal Pipeline, das ist, wie baut er etwas? Da definiert man, wie das Bauen funktioniert. Und halt die Trigger, also wann soll er etwas bauen und welche Pipeline soll er dann ausführen? Mhm.
Ja, also bei den meisten CI-Tools ist das halt so aufgebaut, dass es über GitHub Webhooks funktioniert. Das heißt, das CI-Tool registriert ein Webhook für die Repository. Und GitHub schickt dann eine HTTP-Request, sobald zum Beispiel zur Repo gepusht worden ist, an das CI-Tool. Bei den meisten CI-Tools, jedenfalls bei Drone, ist es so, dass du quasi bestimmte Bauschritte nur bei bestimmten Triggers auslösen kannst. Du kannst zum Beispiel das Deployment zum App Store kannst zum Beispiel einstellen, dass das dann nur ausgeführt wird, wenn du auf eine Release-Branch pushst. Das heißt, du würdest dann angeben, nur bei Pushen und nur auf folgende Branch oder nur bei Taggen. Genau. Darüber wird dann bestimmt, welche Buildsteps ausgeführt werden.
Genau, und ich glaube auch gerade bei Buildsteps, man ja auch unterscheidet, wir haben ja vorhin gesagt, Testing führt man auf dem Continuous Integration Server aus und da gibt es ja auch Unterschiede, was Testing angeht, beispielsweise Units und UI-Tests oder Integration-Tests. Meistens also Unit-Tests sind ja die in aller Regel sehr schnell vonstatten gehen sollten. Von daher eigentlich so der typische Testbereich, den man eigentlich wirklich immer ausführt. UI-Test ist, glaube ich, kommt ein bisschen so auf das Projekt an, aber je nachdem können UI-Tests ja auch durchaus relativ lang werden. Und da kann man auch entscheiden, möchte ich das wirklich bei jedem Commit oder bei jedem Eröffnen eines Pull-Requests machen oder lasse ich sowas nächtlich laufen auf meinem Develop-Branch, um mal zu sehen, dass alle UI-Tests in der aktuellen Version durchlaufen oder entscheide ich sowas wirklich nur wenn ein Pull-Request erstellt wird, dann die UI-Tests durchlaufen zu lassen. Ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen entscheiden, wie performant sind meine Tests, wann schränkt es eher ein, dass ich halt nicht instantan ein Feedback von meinem CI-Server bekomme und wo sind sie halt einfach notwendig, in welchem Bildschritt. Und weil du auch gerade gemeint hast, Jonas, mit viel, haben wir schon gerade genannt, Pull-Requests und Branches auf dem Release-Branch und Develop-Branch. Ich glaube, da spätestens, wenn man Continuous Integration einsetzt, ist es halt auch wichtig, sich wirklich um das Git-Development-Modell so ein bisschen Gedanken zu machen. Also, genau. Weil es gibt ja viele Teams, zum Beispiel habe ich mir auch einen Podcast letztens angehört, auch über das Thema Continuous Integration und da ging es dann auch, war das Beispiel, dass man auf jeden Fall nichts auf den in Git pushen sollte, was irgendwie einen Fehler in den Tests hat, weil dann natürlich der Bild rot ist und keiner mehr weitermachen kann. Was ein bisschen so danach klang, als hätte derjenige, der das erklärt, immer nur mit einem Branch gearbeitet, weil auf meinem Feature-Branch kann ich natürlich irgendwas committen, wo die Tests fehlschlagen. Das ist ja der Sinn des CI-Systems, dass es mir danach Bescheid gibt. Ich auch nur dachte, also irgendwie sollte sich vielleicht auch noch mit Branching-Modellen auseinandersetzen.
Ja. Man muss auch, es gibt auch zum Beispiel auch andere Kriterien, nach denen man bestimmen sollte, wann welcher Bitstep ausgeführt wird. Es gibt zum Beispiel bei einer früheren Firma, wo ich mal war, war es zum Beispiel so, dass auch Hardware-Tests über die CI ausgeführt worden sind, sodass dann die Software mit Hardware zusammen testet. Da geht es halt auch darum, wann sind welche Ressourcen verfügbar. Also ich kann ja jetzt nicht unendlich viele Tests auf der Hardware gleichzeitig ausführen lassen. Dann muss man das halt auch irgendwie limitieren, wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, dass man solche Sachen nur im sogenannten Nightly-Build macht, also das Bild, was immer um Mitternacht ausgeführt wird. Muss man dann halt im Einzelfall abwägen.
Genau, ja.
Ich wollte nur deinen Punkt, Fabio, ergänzen. Man kann Feature-Branches haben oder unterschiedliche Branches haben, aber es gibt auch sowas namens Pure CI. Und wenn man diese Praxis verwendet, dann entwickelt man tatsächlich auf einem Branch. Und das ist eine Mischung von einem Branch und Feature-Toggles ohne Ende. Und die Puristen sagen, dass es tatsächlich eine kontinuierliche Integration, weil dann wird der Code immer integriert und dann muss man immer sicherstellen, dass der Code integriert wird. Und wenn man einen Feature-Branch hat, dann hat man schon zwei Streams von Entwicklung und potenziellerweise ist der Code nicht mehr integriert. Wir nutzen natürlich gerne Feature-Branches, ne? Das ist keine schlechte Praxis. Wollte nur erwähnen, dass es auch sowas wie Pure CI gibt. Ich fand es wahnsinnig interessant, deswegen würde ich
einfach. Klingt auf jeden Fall so aus der theoretischen Perspektive klingt es auf jeden Fall einleuchtend, dass das letztlich so ein bisschen die konsequenteste Durchführung davon ist.
Ja, es gibt ja auch zum Beispiel das Problem, dass wenn eine Pull Request nicht auf dem neuesten Stand ist, dass dann die Tests in der Pull Request grün sind, aber wenn es dann gemerged wird, funktioniert es nicht mehr. Deswegen bieten ja auch Plattformen wie GitHub die Möglichkeit an, dass Pull Requests erst gemerged werden können, wenn vorher die Feature Branch mit Develop oder mit Master gemerged worden ist, ja. So dass sie dann immer auf dem aktuellsten Stand sind.
Ja, dieser PUC-Einsatz auf jeden Fall klingt interessant. Aber ich weiß nicht, also ich habe bisher.
Es gibt halt immer Verrückte.
So, ich überlege auch gerade, wie man es netter ausdrücken kann. Aber eigentlich hast du es auf den Punkt gebracht. Ja. Ich finde auch, also alles auf einem Branch. Na, natürlich, ich meine, du musst dann ja mit Feature-Toggles und so weiter arbeiten, aber.
Falls ihr einer von diesen Verrückten seid, dann schreibt uns gerne, falls ihr uns erklären möchtet, warum das doch der korrekte Ansatz ist an der Stelle. Das klingt für mich mal wieder so, als wäre das alles eine ganz tolle Sache. Trotzdem ist es so, Dennis, korrigier mich, wenn ich das falsch in Erinnerung habe, aber wir haben relativ lange eigentlich auch hier gearbeitet, ohne Continuous Integration Tools zu benutzen. Und du hast dann damals, wenn ich das richtig mitbekommen habe, Buddybuild eingeführt in dem Team damals. Stimmt das so oder stimmt das nicht? Da würde mich jetzt interessieren, warum machen das nicht alle? Weil da muss es ja irgendwelche Hemmschwellen auch geben und irgendwelche Nachteile potenziellen.
Ja, das stimmt. Auch wenn wir es vielleicht rausschneiden müssen, aber es gab auch durchaus lange Zeiten, wo wir keine Tests hatten in unseren Projekten und auch sonst einfach uns noch nicht so weit waren als Entwickler. Ja. Ich glaube schon, dass es auch eine gewisse Art von Professionalisierung ist, auf der einen Seite. Plus, dass es wahrscheinlich auch heutzutage noch ein bisschen dass die Awareness, dass es das gibt, größer ist einfach und dass man das machen sollte. Und gut, der explizite Fall, warum wir es damals eingefügt haben, das war im Classics-Projekt, also wo wir verschiedene Klassiker-Spiele haben, wo die Codebase grundsätzlich die gleiche ist und jede App, es gab eine gemeinsame Codebase und jedes Spiel hat praktisch nochmal zusätzlich Sachen und das heißt, wir hatten dann 6-7 Apps gleichzeitig. Und wenn sich was an der generellen Codebasis geändert hat, die alle geshared haben, musste man halt irgendwie gucken, dass alle 6 Apps noch laufen. Mhm. Und das war einfach zeitaufwendig, jedes Mal diese Apps wieder zu bilden. Ja. Und das war damals so der erste Anspruch, eigentlich um die Zeit zu sparen. Das heißt,
der Schmerz war der Motivator, dann sich auf diese Lösung einzulassen.
Genau.
Und man muss auch sehen, dass sich diese CI-Tools in der letzten Zeit ziemlich stark weiterentwickelt haben. Also vor ein paar Jahren gab es, glaube ich, nicht sowas wie Buddybuild oder Drone. Da gab es halt hauptsächlich Jenkins. Ja. Und wer schon mal mit Jenkins gearbeitet hat, weiß auch, dass das manchmal ein bisschen kompliziert ist und ein bisschen aufgeblasen, könnte man sagen. Es ist halt eine Java-Anwendung, eine Java-Server-Anwendung. Und es ist nicht gerade einfach, das richtig zu konfigurieren. Deswegen ist da auch, glaube ich, die Motivation, sich dann damit lange zu beschäftigen, nicht bei vielen da gewesen.
Ich denke halt, das ist wie bei allen Themen, es kostet initial Zeit. Es kommt jetzt nicht kostenlos. Es ist nicht so, dass du einen Schalter umlegst und dann ist da dein Server, der das automatisch macht, sondern du musst dir schon für den Fall, den du hast, irgendwie ein bisschen Gedanken machen, warum will ich das überhaupt haben und was für Fälle muss ich abdecken, was möchte ich abdecken.
Genau, und ich habe das eben ja so ein bisschen abfällig gesagt mit dem, aber das ist ja tatsächlich so. Das macht wahrscheinlich auch erst ab einer gewissen Grenze Sinn, tatsächlich sich darauf einzulassen, diesen initialen Aufwand in Kauf zu nehmen. Oder würdet ihr sagen, dass es so sinnvoll ist, dass man das auf jeden Fall machen sollte und es sich auf jeden Fall lohnt, egal an was man arbeitet und sei es eine.
Ja, wir hatten ja letztens die Diskussion mit Martin in einem unserer Podcast-Folgen, wo es ja auch um Tests ging und wann schreibt man Tests und so, wo ja auch der Martin davon erzählt hat, dass sie in der Anfangszeit auch gerade mit Schüler-CC, da war einfach Time-to-Market unfassbar wichtig und kritisch und damals haben sie halt einfach auf alles, was nicht irgendwie notwendig ist, um das Produkt jetzt live zu bringen, halt erstmal verzichtet und war auch damals in Anführungsstrichen der einzige Weg und im Endeffekt sind wir heute auch noch an derselben Situation in manchen Bereichen. Ich meine, gerade wenn wir neue Apps ausprobieren, wir haben jetzt auch gerade wieder ein Spiel live gebracht, wo wir uns überhaupt nicht sicher sind, wir haben 2,5 Wochen daran entwickelt, circa, oder 3 Wochen, und wir sind überhaupt nicht sicher, wird es danach noch Entwicklungsaufwand darauf geben.
Ja.
Und ich meine, da schon zumindest ein bisschen Zeit am Anfang rein zu investieren, um da Continuous Integration aufzusetzen, vielleicht auch alles mit den notwendigen Tests abzudecken, ist halt einfach ein Aufwand, den man initial einfach nicht zu fahren braucht, wenn man weiß, dass es möglicherweise sein kann, dass ich nach 3 Wochen es wieder wegwerfe.
Hm.
Wenn ich natürlich ein Produkt baue mit einer längeren Lebenszeit, kann man es vielleicht auch schon am Anfang machen, aber ich glaube, das ist auch wieder eine Fallentscheidung.
Also ich bin eigentlich der Meinung, dass man es eigentlich so gut wie bei fast jedem Produkt eigentlich von Anfang an integrieren sollte, oder wenn nicht von Anfang an, dann halt recht schnell, weil mittlerweile ist der Aufwand, so eine CI aufzusetzen, oder ja, meistens hat man ja eine CI fürs ganze Unternehmen oder fürs ganze Team, diese CI für das Projekt zu aktivieren, ist meistens, ist der Aufwand recht gering. Also wenn man sich mal Drone anschaut, wenn ich da ein neues Projekt anfange, mache ich mir immer direkt die Konfigurationsdatei rein, schreibe dann Pipeline und mache erstmal, dass es baut.
Ja.
Und
aber das meinte ich, glaube ich, auch mit, dass man sich das halt als, vielleicht auch als Firma und nicht als Individuum irgendwie mal ein bisschen arbeiten muss. Und es gibt dann irgendwo den Punkt. Und wenn wir jetzt neue Projekte aufsetzen, dann haben wir wahrscheinlich irgendwie eine Testinfrastruktur, die einfach mit standardmäßig irgendwie dabei ist, wo man vielleicht ein paar kleine Sachen testet, und dann ist auch das Wissen irgendwie da, wie man ne, die Continuous Integration irgendwie schnell einbaut. Nur dass, wenn du das erste Mal irgendwie mit dem Thema in Kontakt kommst, da ist halt einfach ein gewisser Overhead.
Also wenn man noch am Lernen ist, macht es natürlich nicht Sinn, das dann zwanghaft bei jedem Projekt zu integrieren. Mhm. Also nur wenn man schon
also ein bisschen... Sonst sehe ich es auch so wie du. Also wenn du die Continuous Integration Pipeline schon da hast und das im Endeffekt, also das mal auch alles aufgesetzt ist, oder wie jetzt bei Drone.io im Endeffekt nur ein Konfigurationsfile ist und dann du deinen Server dabei eigentlich schon stehen hast, dann finde ich das auch, sollte, also so wie ich es eigentlich auch mit den Tests damals in dem Podcast gesagt habe, wenn du einfach weißt, wie du es zu tun hast und das eigentlich nur ein kleines Tool ist und eigentlich genau weißt, wie du deine Tests umzusetzen hast und wie du sie umsetzen willst, dann würde ich auch sagen, mach das von Anfang an. Aber wenn du natürlich an einem Setup bist, wo es zeitkritisch ist, du vielleicht auch noch nicht die Erfahrung hast und vielleicht auch erstmal ein bisschen Analyse betreiben müsstest, was setze ich denn da überhaupt ein? Ich meine, wir haben ja jetzt 5 Tools, glaube ich, genannt, das sind noch weit nicht alle. Und ich meine, das ist mal die erste Entscheidung, was nutze ich denn überhaupt?
Und da muss man ja auch ehrlicherweise sagen, dass wir jetzt auch hier noch nicht so sind, dass wir da eine ganz klare Vorgehensweise haben aus unserer Zielgruppe. Das wird vielleicht mit dir, Jonas, der da schon gut Erfahrung hat, ein bisschen besser. Aber da ist ja auch so, dass unterschiedliche Teams gerade noch mit unterschiedlichen Tools arbeiten und es nicht ganz klar ist und man sich einfach nur einklingt und dann praktisch alles fertig hat.
Und es ist ja auch so ist, dass wir wahrscheinlich auch nicht unbedingt uns immer für eine Lösung auch zukünftig entscheiden werden, ne? Also es ist ja auch so, dass wir jetzt, wenn wir uns auch gerade unser Backend-Hosting angucken, jedes Team ist ja frei, selbst zu entscheiden, wo es hostet. Wir sind in unserem Team gerade von AWS umgeschwungen auf Google Cloud. Das Classics-Team kam gerade bei uns in den Raum und meinte ja, sie überlegen gerade von Google Cloud zurück auf AWS zu gehen. Ist ja auch vollkommen fein. Ich meine, wenn wir uns als Team dafür entscheiden, Drone.io zu nehmen, passt das noch lange nicht für unser VPX-Team, die halt iOS nativ entwickeln, weil halt das der stimmt. Overhead dafür viel zu groß ist.
Obwohl mir das als Product-Owner natürlich ein bisschen wehtut, dass diese Info nicht irgendwie vorher schon bei euch war und die Synchronisierung nicht vorher schon abgeschlossen war, dass eventuell Google Cloud nicht für alles gut ist. Aber
ja, gut, sie setzen ein anderes Produkt auf Google Cloud ein. Also wir von daher ist aber auch anwendungsfall spezifisch. Man könnte sich da harmonisieren, aber
das passiert ja auch ein bisschen.
Ja.
Aber natürlich passiert
es. Trotzdem ist man frei, aber alles stimmt, klar.
Ja. Ich denke, dass tatsächlich, ich glaube, wir sind ja so ein bisschen in einer vielleicht eher außergewöhnliche Situation, dass viele unserer Projekte relativ schnell auch entwickelt werden, relativ kurze Entwicklungsphasen haben, mit einem dann oft auch gar nicht 100% sicheren Ausgang, manchmal sogar bis hin zu wirklich, wir müssen das so schnell wie möglich rausbringen und dann entwickeln wir entweder weiter oder nicht. Mhm. Das ist wahrscheinlich schon so, dass natürlich je mehr Erfahrung man hat, desto einfacher ist es, das dann auch einfach einzusetzen, so wie ihr es ja auch eben gestellt habt. Aber wahrscheinlich ist es auch so, dass dort wieder ein bisschen ähnlich wie auch wieder bei dem, ich meine, das Thema hat sehr viel Überschneidung mit dem Testthema auf jeden Fall, dass je mehr Komplexität man hat und vor allen Dingen auch wahrscheinlich je mehr Leute irgendwie daran arbeiten, desto mehr Mehrwert bringt einem das Ganze auch, oder? Also weil man einfach dort diese ganzen Sicherheitsnetze hat, die dafür sorgen, dass es keine Konflikte dann geben kann, keine Asynchronitäten entstehen können.
Also man kann letztendlich Continuous Integration als Risikomanagement-Tool sehen. Und wenn das Risiko immer noch am Anfang des Projekts akzeptabel ist, dann kann man sagen, okay, ich brauche dieses Tool noch nicht. Und dann später kommt die Zeit früher oder später, um dieses Tool doch umzusetzen oder umsetzen zu müssen, weil sonst ist es schwierig.
Genau. Risikomanagement einerseits und halt Zeitfaktor wird halt auch mit größerem Projekt immer größer.
Natürlich.
Ja. Genau. Ich meine auch nochmal zu dem Punkt auch mit dem Harmonisieren über Teams hinweg. Ich meine, wir machen es ja schon in vielen Bereichen, gerade auch so mit dem, wir sind ja auf Google Cloud Plattform, haben damals gesagt, okay, wir glaube Firebase ist jetzt genau das, was wir einsetzen müssen. Hat ja auch das Classics Team super viel Erfahrung mit, nochmal durch die Harmonisierung mit dem Team gemerkt, dass Firebase eigentlich unseren Use Case nicht richtig abbildet, weil die Queries, die wir machen wollen, dafür Firebase eigentlich eine einfache MySQL-Datenbank einfach viel sprechender ist und wir eben diese Real-Timeness in unserem Feature gar nicht brauchen. Ich glaube, das war gerade auch gut, so Dinge wie, dass wir die Freiheit haben, eben Dinge auszuprobieren, dass wir jetzt sagen, wir probieren Drone.io aus und vielleicht merken wir, es kann doch irgendwie der Standard sein für mehrere Teams hinweg, aber dadurch, wenn wir nicht die Freiheit hätten, irgendwie verschiedene Dinge auszuprobieren, würden wir es halt auch gar nicht wirklich rausfinden, weil es liest sich natürlich alles immer sehr schön bei neuen Produkten, ne? Es ist immer alles sehr, sehr fancy und das Problem ist wirklich eine Entscheidung darauf zu treffen, was auf den Marketingfolien der jeweiligen Tools steht, ist halt extrem schwierig. Und ich glaube, deswegen ist es echt mehrwertig, dass wir so viel ausprobieren. Aber
definitiv
wird natürlich auch immer schwieriger, dann harmonisiert zu werden, was die Tools angeht.
Ja. Nee, das stimmt. Aber es ist ja auch so, dass man das dann doch mitbekommt auf dem Flur, was das ein oder andere Team eben einsetzt.
Die anderen müssen einfach auch alle den Podcast sich anhören. Dann kriegen sie jetzt alles mit.
Wir sagen jetzt einfach, was Standard ist.
Genau.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Vielleicht nochmal so ein kurzes Wrap-up, was wir gerade irgendwie einsetzen an Continuous Integration.
Ja, wollt ihr anfangen?
Also ich kann grundsätzlich über Android erzählen bei 4Pix. Und dann nutzen wir Bitrise als Continuous Integration Server. Und GitHub als Source Code Repo. Und wir haben Webhooks konfiguriert, sodass wenn. Bei GitHub nutzen wir auch GitFlow. Also Feature Branches, Develop Branch und Master Branch und dann Release Branch, wenn es welche gibt. Und wir haben bei Pull Requests und bei Commits auf Branches haben wir unterschiedliche Workflows konfiguriert bei Bitrise, bei dem Server. Auf dem Server wird dann das Projekt gebaut in allen möglichen Flavors, allen möglichen Sprachen. Alle Unit-Tests werden dann ausgeführt und Testabdeckung, also Code-Coverage, wird gesammelt und zu dem Tool namens CodeCov hochgeladen, sodass wir schöne Berichte und schöne Bilder uns angucken können. Punkt.
Und das funktioniert perfekt.
Schöne Bilder von Landschaften ja. Oder was für Bilder guckst du dir an?
Genau. Ja, na, klar. Also das sind natürlich die Berichte, wie die Testabdeckung betreffen. Welche Dateien inwieweit mit Test abgedeckt werden oder sind, welche Komponente, welche Packages, welche Testabdeckung haben und so weiter und so fort. Also wo wir auf welche Komponente wir uns möglicherweise fokussieren sollten im nächsten Schritten, wenn es um Testabdeckung geht und so weiter und so fort.
Ja, es gibt auch Code Coverage Tools, die mit CE integriert sind, die dann auch zum Beispiel immer einen Kommentar an eine Pull-Request senden, wo dann drin steht, wie sich die Coverage verändert. Zum Beispiel, wenn du jetzt eine neue Pull-Request machst und du hast und danach ist die Coverage jetzt irgendwie um 10% gestiegen, dann ist das natürlich hilfreich für die Leute, die das reviewen, ob da jetzt genügend Test-Coverage drin ist oder so.
Ja, ganz genau. Ich habe vergessen, das zu erwähnen. Wir haben es auch übrigens in 4Pix und wir bekommen einen kleinen Bericht in dem Kommentar unter dem Pull-Request. Und zusätzlich haben wir das Projekt so konfiguriert, dass die Testabdeckung nicht abnehmen darf. Also wenn man Code ohne Test hinzufügt, dann wird der Pull-Request... Also ist rot, nicht grün, aber wir manchmal mergen wir es trotzdem, dient aber als eine sehr gute Information für uns.
Ja, da nochmal drauf zurückzukommen, dieses Rot oder Grün. Bei GitHub gibt es, auch was ein großer Vorteil ist von CE, gibt es eine gute CE-Integration. Das heißt, man kann die Tools direkt mit GitHub verknüpfen und GitHub zeigt dann zum Beispiel bei Commits, Pull Requests, zeigt er dann unten so eine Statusanzeige an, wo auch Informationen von der CI dargestellt werden können. Und man kann sogar das so einstellen, dass ein CI-Bild erfolgreich sein muss, bevor es gemerged werden kann. Weil das ist zum Beispiel bei Open-Source-Projekten ganz hilfreich, wo vielleicht auch mehrere Maintainer da sind, die mergen können, sodass man sich dann auf eine Basis quasi einigt, die erfüllt sein muss, bevor man was mergen kann.
Ja. Auch gerade mit Rot oder Grün, man kann ja, wir Entwickler sind ja auch ein bisschen Spielkinder, da kann man ja alles sehr, sehr weit treiben. Und bei meiner alten Firma hat ein Kollege das so gemacht, der hat das UI-System eine echte Ampel dran gebaut. Also wir hatten bei uns im Büro so eine wirkliche Straßenampel stehen und der hat sozusagen den Status des letzten Bilds immer mit der Ampel angezeigt und man hat eine riesige Ampel gehabt, um zu sehen, wie denn gerade der Status ist. Können vielleicht auch mal in die Shownotes den Link dazu packen, der hat einen ganz coolen Blogbeitrag darüber geschrieben, wie er diese Ampel implementiert hat. Auf jeden Fall auch sehr witzig. Also man kann diese ganzen Stati natürlich über viele Wege kommunizieren. Also die Ampel oder vielleicht auch einfach direkt mit Slack integrieren, dass direkt man da im entwickelten Status über dem Bild bekommt. Deswegen gerade Kommunikationswege sind da halt auch ganz, ganz wichtig.
Viele CIs haben auch eine direkte Integration von Slack, Discord oder Twitter oder was auch immer.
Genau. Ja.
Das war jetzt wieder ein bisschen allgemeiner. Ja. Vielleicht noch abschließend Bitrise, weil du das eben erwähnt hast als Tool für 4Pix, was wir nutzen. Ist das kostenpflichtig?
Jein. Open Source ist definitiv kostenlos. Ich nutze mein ich habe auch mein Hobbyprojekt und es ist aber auch Open Source. Okay, dann
hier Hobby Free Developer 36 pro Monat und das geht hoch bis mehr.
Danke, Fabi. Ja, genau. Also kostenpflichtig, allerdings ein sehr flexibles Tool. Man kann die Workflows bzw. Pipelines, je nachdem, wie man es nennt, sowohl mit einem UI als auch mit YAML-Dateien konfigurieren. Man kann die Builds lokal laufen lassen. Es gibt sehr, sehr gute CLI, also Command-Line-Tools. Und natürlich gehostete Builds gibt es hier auch. Und der sehr gute Punkt, Bitrise unterstützt iOS. Also es gibt Macs und Ubuntu Build-Servers, die man nutzen kann.
Das basiert aber nicht auf Docker, nehme ich an, oder?
Das weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, dass es schon irgendwelche Images werden erwähnt, aber weiß ich nicht.
Okay. Sorry. Das sind virtuelle Maschinen, schreiben sie hier auf der. Also man hat Ubuntu und macOS Virtual Machines. Mhm.
Gibt es das auch als Salesforce-Solution? Also kann man sich das auf dem eigenen Server installieren oder gibt es das nur bei denen?
Also es gibt Command-Line-Tools, die ich persönlich nur auf meinem eigenen Rechner, also einmal auf meinem Laptop ausprobiert habe. Von daher weiß ich nicht, ob man es selbst hosten kann, on-premises oder so.
Finde ich so schnell auch nichts in der Doku dazu.
Danke trotzdem, dass du es probiert
hast. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Ja, mit der Ampel-Story wollte ich eigentlich nur davon ablenken, dass ich auch noch erzählen muss, was wir als Continuous Integration
einsetzen. Warum drückst du dich denn da so vor, Fabi? Welches dunkle Geheimnis wartet denn da auf uns? Ja.
Was wir bisher nutzen, ist auf jeden Fall kein Tool. Ja, wir sind derzeit bei zwei Apps, die wir haben, und diese eine, die wir jetzt gerade live haben, wie gesagt, 3 Wochen Entwicklungszeit, steht gerade noch in der Schwebe, ob die überhaupt weiterentwickelt wird, aber bei The Test, was unser Hauptprojekt ist, sind wir jetzt genau an dem Punkt, dass wir halt sagen, okay, jetzt ist für uns der Punkt gekommen, wo halt die Geschwindigkeit, die wir lange gehalten haben, nicht mehr in erster Linie wichtig ist. Es ist ein sehr großes Produkt und wir wollen einfach wissen auch, dass es jetzt langfristig läuft. Von daher wollen wir das jetzt alles nachziehen und im Endeffekt ein Continuous Integration System drüber ziehen. Hätte man bestimmt schon auch an einem früheren Zeitpunkt machen können, aber Builds bei uns waren, Bildschritte waren akzeptabel und von daher ist man auch ein bisschen faul dann gewesen und
das heißt, du wolltest auch dieses Thema eigentlich nur deswegen besprechen, damit du dich nicht privat informieren musst, welches Tool ihr benutzt, sondern damit du das hier alles sehr fein serviert bekommst von deinen
Mitarbeitern. Genau, das war mein Ziel. Hat auch ganz gut funktioniert, auf jeden Fall. Deswegen haben wir gehört haben, der Jonas kommt in die Firma, da wussten wir nicht, dass er Continuous Integration Erfahrung hat, wir haben ihn trotzdem genommen in unser Team. Ja. Und jetzt wissen wir, dass er Continuous Integration Erfahrung hat, das heißt, wir anderen faulen Entwickler können weiterhin faul bleiben und alle arbeiten. Sehr gut.
Ja, schön. Dann hast du ja schon ein bisschen erzählt über Drone. genau, ich weiß nicht, warte da jetzt eben, Dennis hat ja eben knallhart die Schwäche meiner Blase ausgenutzt, um sich meinen Platz zu schnappen.
Du hast gar nicht Tschüss gesagt, bist einfach gegangen.
Ja, ich dachte, ich schaffe das, dass ich nicht erwähnen muss. Jetzt habe ich mich selber.
Müssen wir nochmal die letzten 5 Minuten erzählen, weil du nicht mitbekommen
hast. Nein, das nicht. So lange habe ich auch zum Glück nicht gebraucht.
Nee. Eigentlich waren wir eher schon beim Wrap-up so ein bisschen, ne? Also ich glaube.
Okay.
Genau, die Frage war, was wir aktuell so einsetzen.
Genau,
ja, das gemacht und ja. Drone.io. Außer du hast in 3 Tagen schon alles aufgesetzt. Setzen wir auch noch nicht auf, aber du bist dabei, dass wir es bald einsetzen, gehe ich davon aus.
Wenn mein Team da zustimmt.
Genau. Ja. Ich glaube, wenn du es einrichtest, sind
sie 20 Tage hast du nichts dagegen. Ja, ich glaube auch.
So motiviert, wie Fabi gerade klang, glaube ich, hast du relativ große Entscheidungsfreiheit.
Ehrlicherweise macht es, glaube ich, sogar, also macht es wirklich Spaß. Aber natürlich, wenn Jonas da schon mit Erfahrung kommt und also wir müssen aber auch einfach nochmal schauen. Ich glaube, Drone.io, was er jetzt erzählt hat, ist auf jeden Fall, wirkt nach einer guten Alternative. Wir müssen einfach noch mal ein bisschen durchgehen und mal dann uns halt noch mal sinken, jetzt auch mit dem Popix-Team. Ja.
Könnt ihr aber in einer der nächsten Podcast-Folgen
aber ich aufnehmen, den, wie die Entscheidung den Dennis will unbedingt fertig machen, aber ich habe noch eine Frage. Weil die, ich finde das tatsächlich ganz interessant. So du hast es gerade gesagt, das macht ja auch Spaß. Ist es irgendwie, gibt es für euch so besondere Aha-Momente, die ihr irgendwie hattet, so besondere Sachen, wo ihr gesagt habt, so das war ein Moment, wo ich sagen würde, so cool, was bin ich froh, dass wir das eingebaut haben.
Nein.
Gut.
Und sind wir jetzt fertig? Entschuldigung. Lass die Frage richtig beantworten.
Aber nicht von dir.
Also ich glaube, dass ehrlicherweise auch viele Aha-Momente, also einerseits halt der größte Aha-Moment für den Entwickler ist halt einfach die Zeit, die er damit spart und die, wo er sich halt um bestimmte Dinge, gerade wenn du halt irgendwie von Projekt zu Projekt springst und da noch, was Continuous Integration angeht und das Bauen angeht, noch nichts automatisiert ist, sind natürlich die einzelnen Bildschritte immer ein bisschen anders und muss ich immer wieder ein bisschen neu reindenken, wenn du einfach weißt, okay, ich bin in dem Projekt, ich klicke auf den Button oder es passiert automatisch per Webhook, ist es der erste Aha-Moment. Und aber auch für aus Product-Owner-Sicht, glaube ich, da ist eigentlich fast der größte Aha-Moment, dass man da im Endeffekt jederzeit sieht, okay, erstens habe ich immer das aktuellste Artefakt, also wenn man das wirklich so im Endeffekt macht, irgendwo hinlegt, dass derjenige es sich auschecken kann, runterladen kann, ausführen kann oder bei iOS irgendwie sowas wie Hockey-App hat, um direkt die aktuellste Testversion auszuführen, hat man einfach immer den aktuellsten Stand des Codes. Muss halt nicht fragen, okay, wann baut ihr mal wieder, könnt ihr mal wieder mir eine Version bereitstellen. So. Und gerade dieser ganze Flow auch für gerade einen Product Owner oder eben die Nicht-Entwickler-Seite ist, glaube ich, da ist, glaube ich, auch echt ein großer Aha-Moment.
Wahrscheinlich auch gerade, wenn man, also was jetzt ja bei uns nicht zutrifft, aber wenn man mit Kunden arbeitet, wahrscheinlich auch nicht uninteressant, dass man denen das jederzeit einfach zur Verfügung stellen kann und so.
Genau, ja. Das war die Frage, ob man jeden Stand den geben möchte.
Ich denke auch, weil bei Kunden selbst ist es wahrscheinlich eher nicht so relevant, weil die wirklich komplett fertige Dinger bekommen. Aber gerade im Team, wenn man...
Also mit dem Zwischenstand, wenn man eine Pipeline hat, die halt auch dahin pushen kann in den Kanal für den Kunden.
Für mich war Buddybuild schon einfach ein geniales Tool, als ich es das erste Mal benutzt habe. Du hast immer den aktuellsten Stand, du kannst dir den Testbed runterladen, du hast die App so, wie sie am Ende sein sollen. In den UI-Tests wurden Screenshots gespeichert, die du dir einfach auf der Webseite angucken konntest und so. Es waren schon, hatte man schon schnell das Gefühl, dass es sehr cool, was man da machen kann.
Und ja, auf jeden Fall. Ja. Gerade im Testing-Bereich. Wirklich sehr gut.
Ja.
Ich glaube, das ist ein reiner Aha-Moment eigentlich, Continuous Integration. So. Also, wenn man viel Arbeit abgenommen bekommt und
sehr gut,
das ist der, Transparenz bekommt.
Das ist der Podcast-Titel.
Ja.
Continuous Integration, ein reiner Aha-Moment.
Ja, oder auch wenn man, also ich kann jetzt noch mal ein bisschen was aus Gitti erzählen, da ich ja leider erst seit ein paar Tagen erst hier bin. Wir hatten da zum Beispiel so das Ding, dass wir von unserer Übersetzungsplattform die Übersetzung immer erst vor Release runtergeladen haben. Und jetzt hatte ich halt damals ein Plugin für Drone entwickelt, was halt bei jedem Push auf dem Master die Übersetzung aktualisiert und dann auch direkt in GitHub speichert. Und das ist natürlich auch, da freut man sich natürlich dann auch, dass man immer die aktuellsten deutschen Übersetzungen dort dann ausprobieren kann. Und ja, das ist dann halt auch einfach zufriedenstellend, wenn man dann sieht, dass das alles funktioniert, wie man es sich gedacht hat.
Das stimmt.
Mhm. Cool.
Ja. Also bei 4Pix, zumindest bei Android, 2 Aha-Momente, die ich persönlich hatte, waren also erstens keine Probleme mit Erstellung von Flavors und bevor waren die alle paar Wochen tatsächlich immer wieder sichtbar. Und zweitens, leider, wenn man eine komplizierte Projektstruktur hat, wie wir bei Android hier haben, dann Android Studio kommt damit nicht immer klar. Und es ist sehr gut, diese Sicherheit zu haben und dass das Projekt tatsächlich clean gebaut wird, clean getestet wird und dass es alles zusammen gut funktioniert. Und bei Android Studio ist es nicht immer so. Manchmal kriegt man die Tests rot, obwohl die in Ordnung sind. Manchmal schlagen sie nicht fehl, obwohl sie eigentlich sollten. Das ist nicht wirklich zuverlässig. Und so eine Umgebung, so ein Continuous Integration Server hilft dabei.
Ja. Ja, cool. Dann danke ich euch allen ganz herzlich. Fand ich sehr spannend, auf jeden Fall dazu zu hören. Ich habe das Gefühl, unsere Hungerampeln gehen langsam von grün in Richtung orange oder teilweise vielleicht sogar schon rot.
Wenn die Hungerampel ist, dann geht sie aber eher auf grün, oder? Weil ich jetzt Warum? Hunger habe.
Ach so. Okay. Hm.
Stimmt, ja. Rot kein Hunger, grün Hunger.
Ja, gut.
Das ist dann sehr viel Hunger.
Witze funktionieren immer am besten, wenn man sie korrigiert. Ja, also vielen Dank. Ich fand die Diskussion sehr spannend. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Falls ihr Fragen zu dem Thema habt oder weitere Themenvorschläge, dann meldet euch gerne bei uns.
mobilfunk@lotum.de
oder unserem Twitter-Account mobilfunk_pod. Und bitte denkt auch daran, falls ihr Menschen in eurem Leben habt, die auch gerne Dinge zu Entwicklungsthemen im Mobilbereich hören möchten, dann empfehlt uns diesen doch gerne weiter, denn nur so kommen wir an neue Hörer und nur so haben wir die Möglichkeit, auch ein bisschen zu wachsen.
Und das noch viele Jahre weiterzumachen.
Genau, sonst müssen wir irgendwann aufhören. Ja, vielen Dank und bis demnächst.
Macht's gut.
Ciao. Ciao.